Ein waschechter Derby-Sieger ist zu Gast. Marlon Ritter. Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian und bei mir ist der Kapitän der Roten Teufel, Marlon Ritter. Grüß dich doch erstmal.
Servus.
Wie geht's einem so nach einem 3:1 gegen KSC?
Ich glaube, es gab schon schlechtere Tage hier, seitdem ich hier bin. Ich glaube, wir haben uns sehr viel vorgenommen für das Spiel, haben es auch gut umgesetzt und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir den Fans auch den Sieg schenken konnten.
Tatsächlich bist du, das habe ich noch gar nicht gesagt, du bist ein sehr nachgefragter Gast gewesen. Wir hatten vor ein paar Monaten mal eine Umfrage gemacht und da warst du einer der meistgenannten, die sich dich mal hier im Podcast gewünscht haben.
Dafür habe ich eine schöne Stimme, weiß ich nicht.
Das müssen die Hörer beurteilen. Du hast ja schon gemeint, dass du das jetzt nicht so magst auf den Ohren.
Nee, ungern.
Wird noch.
Ich schau mal.
Ja. So langsam geht 2024 dem Ende entgegen. Was war das denn für ein Jahr für dich?
Ich glaube, ein sehr durchwachsenes Jahr. Ich glaube, wir hatten viele Highlight-Spiele, aber auch schwierige Phasen, wo es echt nicht gut lief, wo wir zu wenig Punkte geholt haben und lange gegen den Abstieg gekämpft haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, nachdem wir das geschafft haben, hat man schon schöne Erinnerungen noch an das Jahr 2024.
Du hast angesprochen, ihr wart früher, vielleicht gerade mal kurz den Rundumschlag machen, lang im Abstiegskampf festgesteckt. Dimitris Kamotsis war als Trainer, der erste Trainer im Jahr 2024, dann kam Friedhelm Funkel. Unter ihm ist dann der Klassenerhalt geglückt. Was war das denn für eine Zeit, wo wirklich auch gefühlt von außen der Berg jede Woche aufs Neue gebrannt hat?
Ja, war natürlich kein schönes Gefühl. Ich glaube, viele haben uns schon abgeschrieben, auch aus den eigenen Reihen. Haben viele schon gesagt, die Mannschaft, die schafft es nicht, die steigt wieder ab. Aber wir haben immer an uns geglaubt, auch wenn es mal sehr, sehr schwierig war, weil du wirklich Woche für Woche ja immer wieder einen Rückschlag erlitten hast, haben wir trotzdem gesagt, wir sind davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Und so war es dann zum Glück am Ende auch.
Es wurde immer wieder gesagt, der FCK hat in der vergangenen Saison zwei Gesichter gezeigt. Einmal in der Liga, halt ein bisschen durchwachsen, wie du gesagt hast eben. Und im Pokal wiederum lief es gut, auch ein bisschen Losglück dabei. Muss man jetzt nicht, darf man jetzt auch nicht verschweigen. Aber am Ende war es Pokalfinale. Was war das denn für ein Erlebnis?
Ja, ich glaube, das wurde schon oft thematisiert. Ich glaube, dass es nicht viele Leute im Fußball gibt, die sowas mal erleben, außer die spielen jetzt bei den Top-Verein in Deutschland. Deswegen war das für uns was ganz Besonderes. Auch ja, eine Sache, die man, glaube ich, so oder ich zumindest nicht mehr erleben werde wahrscheinlich. Deswegen war es ein unglaubliches Ereignis. Leider mit einem Ergebnis, wo man im Nachhinein dann immer noch ein bisschen traurig ist, wenn man so ein paar Videos sieht, weil man ja doch noch das Gefühl hat, dass ein bisschen mehr drin war. Auch wenn vorher natürlich klar war, dass Leverkusen der haushohe Favorit ist und alles, was unter 4-5-0 ist, wäre ein Erfolg gewesen. Aber mit der zweiten Halbzeit dann mit einem Mann mehr, denkt man schon ab und zu mal nach, ob nicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre.
Fürs Protokoll, das Spiel ist aus eurer Sicht 0:1 ausgegangen. Für die Leverkusener eben, der Treffer fiel schon in der ersten Halbzeit auch relativ früh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten muss man aber auch sagen, ist dann abgesehen vom Platzverweis nicht mehr viel passiert. Also nichts, was jetzt wirklich ja, über Torchancen aus der zweiten Reihe hinausgehen würde. Oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich auch so. Ich glaube, Leverkusen hatte schon noch ein, zwei Aktionen, wo im Normalfall, wo es dann auch klingelt. Aber an dem Tag war es halt nicht so. Deswegen hatte man bis zum Abpfiff noch das Gefühl, wenn irgendwie einer reinfällt, dann wird es auch ganz unangenehm für Leverkusen. Aber das ist uns leider nicht gelungen. Ich hätte gern erlebt, wie das Stadion reagiert hätte, wenn wir wirklich das 1:1 gemacht hätten. Ich glaube, dann wäre das Dach weggeflogen. Aber ja, so ist es nur ein Traum gewesen, der leider nicht in Erfüllung gegangen ist. Aber wir können trotzdem stolz sein auf diese Pokalsaison, die wir letztes Jahr geleistet haben.
Du hast eben angesprochen, das Dach wäre beinahe weggeflogen. Ich behaupte, das Dach ist weggeflogen, auch wohl im Endeffekt für euch, ich sag mal, nichts in Anführungsstrichen, weil zweiter Platz im Pokal ist auch immerhin, ist ja auch etwas, nichts bei rumgekommen ist. Wie habt ihr die Fans wahrgenommen? Weil das, also heute spricht man ja von dieser Choreo vor dem Spiel mit diesem riesigen Teufel oder auch dieser schon krassen Party auf dem Breitscheidplatz in der Stadt. Wie habt ihr das Wochenende wahrgenommen?
Ja, also wir haben nicht so viel damit mitbekommen vor dem Spiel, weil wir waren recht außerhalb gelegen im Hotel. Wir waren in Spandau. Deswegen hat man nur von Freunden oder Familie oder auch aus dem Internet hat man halt gesehen, was da schon das Wochenende vorher in der Stadt los war. Und ja, im Stadion, glaube ich, hat es jeder gesehen. Ich glaube, die Choreo, die ging um die ganze Welt, wenn ich das so sagen darf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich glaube, jeder, der irgendwo mal ein Video von den schönsten Choreografien sieht, der wird das auch zu sehen bekommen. Und von daher war es natürlich unglaublich, als wir aus dem Spielertunnel da rauskamen, als das Tor hochging. Wir wussten ja selber nicht, was für eine Choreo auf uns wartet, nur das, was Großes geplant ist. Und ja, das war echt ein geiler Moment, den man auch, glaube ich, nie vergessen wird.
Du hast es vorhin gesagt, für manche Spieler ist das eine möglicherweise einmalige Chance gewesen. Du hast auch dich genannt in dem Zusammenhang. Denkt man deswegen besonders oft dran zurück und denkt sich, Mann, warum ist da nicht der eine oder andere? Tobi Raschel war, glaube ich, hat eine ziemlich große Chance noch gehabt im Spiel. Hätte es doch geklappt? Oder ist es dann auch so irgendwie, ja gut, war jetzt schön, aber es, um meinen großen Stepanovic zu zitieren, Lebe geht weiter.
Ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, ja, vielleicht soll es einfach nicht sein. Wir haben auch nicht, wie du schon gesagt hast, die großen Chancen gehabt. Wir mussten halt trotzdem aufpassen, dass Leverkusen nicht noch 2-3 Dinger macht, weil wenn die nach 60 und 70 Minuten das 2- und 3-0 machen, ich glaube, dann ja, haben wir sowieso keine Chance mehr. Deswegen haben wir schon ja, ein bisschen mit Bedacht gespielt und haben gehofft, dass ja, einer irgendwie reinfällt, aber im Nachhinein ja, hätte man vielleicht schon noch mehr Risiko gehen können oder sollen, weil halt, ja, wie gesagt, diese Chance auch dann mit einem Mann mehr nicht mehr so häufig im Leben zustande kommen wird.
Und am Schluss haben dann trotzdem die Fans, das, ich nehme jetzt nochmal die Formulierung, das Dach fliegt weg in den Mund. Nach Abpfiff standen dann die Fans da und haben gesagt, Ole Rot-Weiß, ihr wart vor der Kurve. Was war das für ein Gefühl?
Ja, auch unglaublich. Ich glaube, die haben gesehen, dass wir alles versucht haben. Es war eine schwere Saison, haben wir auch schon angesprochen. Deswegen gab es halt nur ein paar Highlight-Spiele. Und besonders im Pokal, glaube ich, war jedes Spiel ein Fest. Hatten viel Losglück, auch im Halbfinale, glaube ich, wenn du im Halbfinale einen Drittligist hast, egal wen der vorher rausgeschmissen hat. Ja, was Besseres kann einem nicht passieren. Das haben wir uns in der Halbzeit in Saarbrücken auch nochmal gesagt, dass wir diese Chance auch nie mehr wiederbekommen. Deswegen sollten wir uns auch nochmal alle ein bisschen mehr zusammenreißen. Und deswegen, ja, es war wirklich ein schönes Gefühl. Aber ja, wir standen halt trotzdem da mit unseren Medaillen. Sie war aber leider nur Silber. Aber trotzdem, der Support, der das ganze Jahr über da war und auch in den schweren Zeiten. Es gab immer noch genügend Leute, die gesagt haben, ich schaffe das. Für die, ja, es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, die so ein Pokalfinale erleben dürfen. Auch hier in Kaiserslautern. Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, dass man da schon mal waren. Es passiert vielleicht alle 20, 30 Jahre mal. Und davon kann man jetzt halt, ja, ob klein oder groß, jeder, der da war, glaube ich, wird das für immer im Kopf haben und wird trotzdem gern daran zurückdenken.
Der Coach war im Finale 2003. Markus Anfang. Jetzt abgesehen davon, wenn du, oder anders gesagt, du hast eben gesagt, Silbermedaille um den Hals gehabt, hat die jetzt einen besonderen Platz zu Hause oder ist die dann doch halt nur Silber?
Nee, die hat schon doch einen besonderen Platz. Ich habe oben, haben wir eine kleine Garderobe oder einen kleinen Flur noch, wo so ein paar Erinnerungsstücke sind und da ist auch relativ viel vom Pokal noch da.
Du hast es eben schon vorhin gesagt, dass du oft aufs Pokalfinale angesprochen wirst. Jetzt mal abgesehen von so, wenn du jetzt hier so ein Podcast um die Ecke kommt und sagt, hey, wie war es denn in Berlin? Wie oft denkst du noch dran zurück? Ist es schon oft oder eher so mittlerweile schon doch ein bisschen weg?
Ja, man sieht es ja immer mal wieder. Ich glaube, selbst wenn man bei YouTube nur irgendwelche Highlights vom Wochenende guckt, wenn du 2-3 Videos weiter guckst, da ist schon direkt wieder das Pokalfinale. Vielleicht, weil ich es mir am Anfang zu oft angeguckt habe, wird es mir immer noch vorgeschlagen. Aber ja, klar, wenn man mal die Bilder durchgeht, danach war ja auch Urlaub, deswegen guckt man auch mal Urlaubsbilder sich an. Da sieht man schon noch die Bilder, die man noch gespeichert hat. Und deswegen, ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, jeder, der irgendwie in Berlin war oder auch im Stadion war, der erzählt davon immer und das ist bei mir auch so. Jedes Mal, wenn ich Berlin höre, denke ich, dass wir da auch im Pokalfinale gespielt haben. Und so ist, glaube ich, auch für jeden Fan, der das miterlebt hat, dass er gern drüber spricht, aber trotzdem auch ein bisschen enttäuscht ist.
War Berlin dein Moment des Jahres? Also wenn du das Jahr 2024 auf einen Moment runterbrechen würdest, was wäre das?
Boah, ich glaube, es gab sehr viele Momente. Ich fand sogar noch wichtiger als das Finale, das Halbfinale davor. Ich glaube, das war in einer Phase, wo wir in der Liga wirklich mit dem Rücken zur Wand standen. Und dann hast du so ein Derby gegen einen Rivalen, der eine Liga drunter spielt und ja, wo schon jeder sagt, das verlierst du sowieso, weil jeder dort ausgeschieden ist. Und wie wir es jetzt auch am Wochenende erlebt haben, Derby ist immer was ganz Spezielles. Da ist es egal, wie du vorher gespielt hast oder danach gespielt hast. Ich glaube, wenn wir das Finale verloren hätten, das hätten wir uns, oder das Halbfinale, das hätten wir uns für immer ja, anhören müssen. Und dass wir in einer Scheißsaison noch ein Halbfinale gegen Saarbrücken verlieren, ich glaube, das wäre ja ein Untergang, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, das wäre schon echt ein großer Fleck auf unserer weißen Weste im Pokal gewesen. Deswegen würde ich schon sagen, dass das schon fast das wichtigste Spiel der Saison war.
Da gab es dann auch entsprechende Bilder, wo ihr vor den Fans gefeiert habt mit den T-Shirts. Laut Ajo, laut ist schon wieder do. So nämlich. Und kann man eigentlich sagen, dass der Rasen euer stärkster Gegenspieler war?
Nee, ich glaube, der war sogar einer unserer Vorbereiter. Ich glaube, wenn der Rasen vernünftig gewesen wäre, hätte der Torwart von Saarbrücken den Ball gehalten. Dann hätte es vielleicht noch 0-0 gestanden.
Du meinst das Tor von Amame Touré?
Nee, da meine ich sogar meins, das erste. Ich glaube, bei einem vernünftigen Rasen hätte er den wahrscheinlich gefangen. Aber ja, der Rasen hat den oft in die Karten gespielt, aber im Halbfinale war er dann doch eher für uns, würde ich sagen.
Habt ihr die UNO-Reverse-Karte ausgepackt?
Quasi, ja.
Für dich ging es danach dann in der neuen Rolle weiter. Du bist seitdem Kapitän, seit der neuen Saison unter Markus Anfang. Wie ist das denn? Also wie ist das irgendwie jetzt großartig anders als vorher? Gucken dich die Spieler jetzt an und sagen, oh, der Chef kommt?
Nee, das nicht. Leider nicht. Ja, ist auf jeden Fall eine andere Rolle. Ich glaube, auf dem Platz hat sich bei mir jetzt nicht so viel verändert, außer dass ich vielleicht mehr mit dem Schiedsrichter sprechen kann, was jetzt auch nicht so schlecht ist für mich. Aber ja, es gibt mehr Aufgaben neben dem Platz. Ich glaube, man muss mehr auf die Spieler eingehen. Wir sind halt ein großer Kader, wo jeder irgendwann gebraucht wird. Und ich glaube, das ist auch dann wichtig, dass man auch mit Spielern, die hinten dran sind, spricht oder irgendwelche Termine, ob wir mal frei bekommen oder wie lange wir frei bekommen. Um sowas habe ich mich vorher nicht gekümmert. Ist auch neu für mich. Und ja, aber ich bin stolz auf jeden Fall, dass die Mannschaft mich gewählt hat. Und ich versuche mein Bestmögliches zu tun, dass die auch nicht enttäuscht sind von mir.
Hand aufs Herz, was denkst du, wie viele gelbe Karten hast du dir erspart, seit du Kapitän bist?
Boah, ich glaube noch gar nicht so viele. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich gerne mit dem Schiedsrichter spreche, auch wenn jetzt keine schlimme Situation ist. Also ich glaube, ich bin jetzt noch keiner gewesen, der immer 50 Meter zum Schiedsrichter rennt, sondern ich stehe eh sowieso oft neben ihm und kann mit dem kommunizieren. Deswegen würde ich sagen, habe ich mir dieses Jahr noch keine gespart.
Also worauf ich anspiele, ist natürlich die Meckerregel, die seit der EM gilt, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, denn sonst gibt's Gelb. Habe ich jetzt am Wochenende irgendwas gesehen? Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber da packt der Schiri danach erstmal nach irgendeiner Aktion. Eine gelbe Karte,
ja, habe ich
gelbe
auch gesehen,
Karte.
Ja.
Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war.
Ich komme jetzt auch nicht drauf, aber ich habe es auf jeden Fall auch gesehen.
Habe ich ein bisschen schmunzeln müssen. Abgesehen jetzt davon, was ändert sich denn noch, wenn man vom Spieler in Anführungsstrichen zum Kapitän wird? Gibt es da irgendwas, was sich ändert oder ist im Wesentlichen einfach alles gleich, nur dass man halt ein bisschen mehr Verantwortung hat?
Nee, sonst ist eigentlich alles relativ gleich, nur halt, wie ich schon gesagt habe, dass noch ein paar Aufgaben neben dem Platz dazukommen.
Zum Beispiel, also dass du hast gesagt, jetzt Termine abstimmen oder sowas, gehört ja auch dazu. Ich meine, wenn man jetzt mal einen Spieler nimmt, Yannick Mause zum Beispiel, dieses Jahr noch relativ wenig gespielt, kommt erst in den letzten Wochen ein bisschen öfter zum Einsatz. Ist es dann auch mal am Kapitän zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich, alles in Ordnung?
Ja, aber das ist ja nicht nur der Kapitän. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die sehr gut miteinander auskommt. Ich glaube, jeder hat so seine Spieler, wo er ja auch mal vielleicht das ansprechen kann, was ihn vielleicht stört oder was er momentan braucht. Ob jemand mal einen Arschtritt braucht oder einfach mal in Ruhe gelassen werden muss. Ich glaube, da ist jeder Spieler unterschiedlich. Deswegen würde ich das jetzt nicht so sagen, dass es meine Rolle ist, sondern da haben wir schon genügend Spieler, die genug Erfahrung haben, die auch schon lange hier im Verein sind, die das auch oder die wir alle in die Pflicht nehmen müssen, um ja auch mit den Spielern zu reden.
Muss man auch mal den Kader bei Laune halten? Ich meine, jetzt ist Weihnachten vor der Tür, ich will jetzt hier keinem Ideen bringen, aber mal so ein kleiner Nikolaus oder sowas?
Ja, ich glaube, bei uns ist die Laune eh relativ gut immer. Es gibt auch mal Tage, wo wir uns abseits vom Platz treffen und auch mal das ein oder andere Spiel spielen vielleicht oder irgendwo hingehen. Das gibt es auch. Aber klar ist es wichtig, dass eine Mannschaft funktionieren muss, auch neben dem Platz. Es bringt jetzt nichts, wenn wir uns alle 2 Stunden am Tag sehen und dann nicht mehr abhaben können. Das ist, glaube ich, auch wichtig für eine Mannschaft. Das war letztes Jahr nicht so der Fall, würde ich sagen. Letztes Jahr waren wir nicht so ein eingeschworener Haufen wie dieses Jahr. Und ich glaube, das sieht man aktuell auch ganz gut. Jeder, der seine Chance bekommt, der ist sofort da. Jeder gibt Gas im Training, will dem Trainer zeigen, dass er spielen will. Und ich glaube, das ist momentan so ein bisschen unser Erfolgsrezept, dass einfach jeder Gas gibt und jeder, ja, auch wenn er nicht spielt und hinten dran ist, zeigt er den Spielern, die momentan auf dem Platz stehen, dass er sich nicht ausruhen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für so eine Mannschaft.
Über die aktuelle Saison würde ich gleich nochmal sprechen. Erstmal, du hast eben gesagt, du hast das Gefühl, dass dieses Jahr eine bessere Mannschaft ist. Woran macht sich das fest? Also wie merkt man, dass das jetzt irgendwie besser harmoniert oder was macht das?
Ja, einfach jeder kommt gerne hierher. Ja, wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Ich glaube, jeder, der zur Arbeit geht, der hat auch mal einen Tag, wo er sagt, okay, ich will die alle gar nicht mehr sehen. Aber das ist bei uns relativ selten der Fall. Wir haben sehr viel Spaß auf dem Platz und neben dem Platz und jeder gönnt dem anderen auch den Erfolg, auch wenn man jetzt selber vielleicht hinten dran ist, gibt man trotzdem Gas und das ist, glaube ich, ja, das hat uns letztes Jahr vielleicht ein bisschen gefehlt, wo vielleicht auch der Situation geschuldet vielleicht, dass ja, wir keine gute Saison gespielt haben und jeder vielleicht dann ein bisschen mehr auf sich geguckt hat, das ist momentan nicht der Fall und so sollten wir aber auch weiterbleiben.
Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre hier, seit 2020 beim FCK. Man merkt ja oft hier, dass es so Wellen gibt. Wenn es gut läuft, ist die Stimmung richtig schnell richtig weit oben. Wenn es schlecht läuft, ist die Stimmung richtig schnell richtig weit unten. Jetzt letztes Jahr, haben wir schon gesagt, lief es phasenweise nicht gut. Dieses Jahr wiederum steht ihr in dem Moment, in dem wir den Podcast aufnehmen, auf Platz 2. Macht sich das irgendwie bemerkbar in der Mannschaft, dass da irgendwie das Umfeld sich anders verhält oder ist es eigentlich nicht so präsent?
Ja, ich glaube, wir bekommen schon mit, was jetzt in der Stadt abgeht oder auch nicht. Ich glaube, nach dem Elversberg-Spiel war die Stimmung schon sehr, ja, sehr gekippt. Da hat jeder schon gefühlt gesagt, das wird eine Saison wie letztes Jahr und die kämpfen wieder bis zum Ende um den Abstieg. Seitdem haben wir einen richtig guten Lauf hingelegt und jetzt ja, geht wahrscheinlich jeder davon aus, dass es so bleibt und wir bis Sommer ungeschlagen bleiben und als Erster mit 95 Punkten aufsteigen, aber das ist leider auch nicht der Fall, sondern es, ja, es muss so ein Mittelding sein. Ich glaube, in so einer Stadt wie Kaiserslautern gibt es nicht viel außer dem Betzenberg, deswegen muss man den Leuten das auch verzeihen, dass ja, eine Woche einfach, ja, ob so gut oder schlecht läuft, entscheiden wir am Ende auf dem Platz, ob die Leute zufrieden sind oder nicht. Und deswegen muss man das einschätzen können, wenn man hier spielt, glaube ich, dass es sehr extrem ist hier, wenn du mal verlierst oder auch mal gewinnst. Aber ich glaube, momentan fühlt sich ganz gut an und ist auch besser als in der letzten Saison. Aber wie ich schon gesagt habe, man muss, ja, wir müssen bei uns bleiben, müssen weiterhin unsere Leistung abrufen. Und dann werden die Leute auch zufrieden sein.
Überhaupt nicht nur die Stadt, sondern auch die ganze Region. Die Pfalz ist ja ziemlich auf den FCK geprägt und so. Ich meine, ich bin in der Südpfalz aufgewachsen, ich war als Kind Bayern-Fan.
Ah. Ja, weiß ich nicht.
Nicht so?
Nee.
Du kommst ja aus Essen, ne?
Richtig,
was war dein Team als Kind?
Schalke.
Schalke?
Ja.
Immer noch oder nicht mehr?
Ja, immer noch.
Immer noch?
Ja, 32 Spieltage in der Saison bin ich für Schalke, aber 2 Spieltage dann eher nicht.
Tut es dann auch mal weh, wenn du jetzt nach Gelsenkirchen guckst, was zurzeit los ist?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Familie sind alle Schalker. Mein Vater ist großer Schalke-Fan und dem geht es auch sehr, sehr nahe, was da passiert. Und ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Fan bin, aber es war halt mein Verein in der Kindheit. Habe da auch lange gespielt in der Jugend, deswegen ist es schon ein Verein, den ich mir schon ein bisschen anschaue. Und klar, wenn man überlegt, dass da vor 5, 6 Jahren noch Spieler wie Raul oder Draxler oder davor auch noch Fafan in der Champions League gespielt haben und man da für 60 € noch eine Karte bekommen hat für ein Champions League-Spiel und jetzt spielen wir in der zweiten Liga da und ja, das Stadion ist trotzdem immer noch voll, aber die Karten kosten mittlerweile auch 60 € für ein Zweitligaspiel. Und der Verein, ja, der steckt so ein bisschen in einer längeren Krise, würde ich jetzt sagen. Ich bin jetzt auch nicht so nah dran, dass ich das beurteilen kann, aber es ist natürlich ein Verein, der ja, auch nach außen, glaube ich, eine große Wirkung hat und der momentan, auch wenn sie jetzt gewonnen haben gegen Paderborn, ja, schwierige Zeit hat und ich hoffe für den Verein einfach nur, dass die sich schnell etablieren.
Kann man das ein bisschen auch mit Lautern vergleichen? Ich meine auch Gelsenkirchen bei der EM ja als Gelsenkirchen bekannt geworden, weltberühmt geworden oder berüchtigt, je nachdem. Kann man das vergleichen, dass es da auch eine Stadt ist, wo ein Verein ist, wo der so ein bisschen das Wohl und Weh der Leute bestimmt?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Gelsenkirchen ist noch ein bisschen kleiner als Kaiserslautern oder vielleicht genauso groß. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber da ist es genauso. Egal, wo du bist, die sind alle Schalke-Fans und so wie Schalke gespielt hat, so laufen die auch durch die Stadt. Und deswegen würde ich sagen, kann man das schon sehr gut vergleichen. Ja, aber da hat man halt in der Umgebung auch ein paar andere Vereine, wo du entweder halt blau bist oder gelb, aber die meisten sind natürlich blau.
Ist das so?
Ja, also ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass in der Umgebung vieles blau-weiß ist und die anderen nicht so gern gesehen werden. Und deswegen glaube ich, ist es auch ja, umso schlimmer für einen Verein, wenn der dann ja, in der zweiten Liga ein bisschen rumspielt und der andere Verein dann auf einmal im Champions-League-Finale steht. Ich glaube, das ist dann auch für viele Schalke-Fans dann auch nicht so ein schönes Gefühl.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dieser kleinen Anekdote aus der Kindheit, ist, ich meine, also wenn du eben kein Lautern-Fan bist hier in der Region, dann bekommst du das auch ziemlich schnell zu spüren in der Schule oder auch auf der Arbeit. Glaubst du, dass die Leute zurzeit zufrieden sind, wie es läuft? Mit der Saison oder?
Ja, ich würde sagen, wenn du sie jetzt fragst, ja. Wenn du sie vor 8 Wochen gefragt hättest, hätten alle Nein gesagt. Deswegen, ich glaube, es gab schon mal schlechtere Zeiten hier, wo die Leute auch gesagt haben, dass sie halt nicht mehr mit einem Lautern-Trikot in die Schule gehen. Aber ich glaube, die Zeit ist jetzt schon mittlerweile wieder vorbei. Ich glaube, wenn man irgendwo hingeht, in die Landesgartenschau oder was weiß ich wohin, da sieht man immer wieder Kinder mit Kaiserslautern-Trikot, die Fußball spielen. Deswegen glaube ich schon, dass die letzten Jahre, auch wenn die letzte Saison schwer war, ja, so ein bisschen den Verein wieder ja, ins bessere Licht gerückt haben, besonders mit dem Aufstieg dann in die zweite Liga, nachdem wir davor das Jahr fast abgestiegen wären, glaube ich schon, dass die Leute zufrieden ist, glaube ich, das falsche Wort, aber vielleicht schon ein bisschen mehr wieder stolz sein können, Kaiserslautern-Fan zu sein.
Wie blickt ihr auf die Saison, auf die Mannschaft? Also wie bewertet ihr aktuell die Lage? Würdet ihr sagen, Hinrunde passt ungefähr zu den Vorstellungen von vor der Saison oder ist noch Luft nach oben, ist besser als gedacht?
Ja, ich glaube, am Anfang haben wir viele Spiele gehabt, wo wir eine Halbzeit oder 60 Minuten ganz gut gespielt haben, aber haben es ja, zu selten über 90 Minuten hinbekommen. Das ist uns in den letzten Spielen gut gelungen. Und wir haben schon vor der Serie jetzt gesagt, dass ja, uns auch erstmal einer schlagen muss, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen. Ich glaube, das sieht man jetzt, dass wir echt eine gute Qualität haben, auch in der Breite. Und ja, zufrieden sein, glaube ich, kann man nie. Wir haben jetzt noch 2 Spiele, die wollen wir natürlich auch gewinnen. Und dann geht es im neuen Jahr weiter und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird? Internet kenne ich. Man sagt ja, in der zweiten Liga spielen fast mehr Traditionsvereine als in der Bundesliga. Ist wahrscheinlich auch so. Ein richtig großes Traditionsduell steht ja noch an dieses Jahr, nämlich gegen den FC Köln. Da war ja am Wochenende auch einiges los mit Pyro und so weiter und so fort. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, ne.
Da haben sie, also ich würde behaupten, in den Baumärkten Köln und Umgebung, ich glaube, Silvesterverkauf läuft noch gar nicht, aber die Vorräte sollten mal wieder nachgefüllt werden, wäre der dringliche Rat. Geht man da als Spieler auch nochmal mit extra Feuer rein in so ein Spiel? Oder habt ihr das, ich meine, nächste Woche steht Darmstadt auf dem Plan, während wir das hier aufnehmen. Was ist dicker angestrichen im Kalender? Beides gleichermaßen oder denkt man dann doch, ah, Köln könnte nochmal ein bisschen extra sein?
Nee, wenn jetzt Köln das erste Spiel wäre und Darmstadt das danach, dann würde ich Köln sagen. So ist es halt Darmstadt, weil Darmstadt halt als erstes kommt. Aber natürlich, wenn du irgendwo spielst, wo je mehr Zuschauer da sind, desto mehr Spaß macht es. Und ich glaube, dafür haben wir irgendwann mal angefangen, Fußball zu spielen, um solche Spiele spielen zu dürfen. Und deswegen freut man sich Woche für Woche, egal wo man hinkommt. Unsere Fans sind sowieso immer da, so viele wie es geht. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Köln jetzt noch besonderer ist. Natürlich ist es ein Heimspiel. Man will zu Hause natürlich den Fans noch kurz vor Weihnachten noch ein kleines Geschenk machen. Das steht natürlich außer Frage. Aber erstmal kommt Darmstadt.
Ist schon geklärt, wer dann mit Nikolaus-Kostüm durch das Stadion läuft? War ja früher immer so ein Ding bei so Bundesligaspielen, dass dann irgendein Spieler mal so eine rote Kutte anzieht.
Ja, Nikolaus war ja schon, oder?
Naja, Weihnachtsmann, ja, Nikolaus, Potato, Potato ist doch irgendwo.
Nee, bei mir ist das immer unterschiedlich. Nee, davon habe ich noch nichts gehört, ne?
Also ich will jetzt hier auch keine Ideen streuen, aber einfach mal so in den Raum geschmissen. bist nicht überzeugt?
Nee, nicht so.
Ich glaube, mein Vater hat noch so einen weißen Bart irgendwo rumliegen. Danach geht es ja auch schon in die Winterpause. 2025 steht vor der Tür, Malta-Trainingslager und dann geht es auch schon wieder los. Was sind denn die Ziele für 2025? Jetzt nicht unbedingt sportlich, sondern allgemein so. Also vielleicht, wenn die Mannschaft irgendwie hat, okay, ja, wir würden gerne so und so spielen.
Also selbst wenn wir uns ein Ziel gesteckt hätten für nächstes Jahr, glaube ich, würde ich dir das jetzt auch nicht sagen. Es tut mir sehr leid.
Ich habe es versucht. Fragen kostet
nichts. Nee, aber wir haben uns tatsächlich noch keine Ziele gesteckt, weil, ja, du hast schon angesprochen, wir haben noch zwei Spiele, in denen wir auch unbedingt gewinnen wollen. Und dann, was nimmt man sich immer für so ein Jahr vor? Am besten, dass alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Und dann so viele Punkte holen wie möglich.
Bist du so ein Typ für Neujahrsvorsätze?
Auf keinen Fall, nee.
Dann sind wir auch schon so langsam am Ende, aber so einfach kommt ihr mir dann doch nicht davon, denn ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch. Nämlich verlosen wir 4 VIP-Tickets auf dem Betzenberg gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist Ende März irgendwann das Spiel. Wer sich da mal die VIP-Räume auf dem Betzenberg von innen anschauen möchte, der schickt uns bitte eine Sprachnachricht über WhatsApp. Und in der erzählt ihr uns einmal, wie ihr heißt, Vorname reicht an der Stelle, und wo ihr herkommt. Und dann natürlich, was euer Lieblings-FCK-Moment im Jahr 2024 war. Ich mache das gerade mal vor. Mein Name ist Julian und 2024 war für mich das Pokalfinale besonders, weil ich da in Berlin war und die Choreo begutachten durfte. So oder so ähnlich. Das Ganze bitte an die Rufnummer 0151 6275 7879. Ich wiederhole nochmal 0151 6275 7879. Einsendeschluss ist heute in der Woche, also an dem Tag, an dem das Ganze erscheint, am 18. Dezember um 17 Uhr. Unter allen Einsendungen losen wir einen Gewinner raus und bitte schickt neben der Sprachnachricht auch noch eure Mailadresse mit, damit wir euch, falls ihr dann gewonnen habt, kontaktieren können. Noch ein Hinweis, aus allen Einsendungen wählen wir uns ein paar besonders schöne aus und strahlen die in der ersten Folge des Jahres 2025 aus, so ein bisschen als Highlight. Also das heißt, ihr gebt dazu euer Einverständnis, wenn ihr uns die Sprachnachricht schickt. Viel Spaß beim Mitmachen und viel Erfolg. Marlon, jetzt bist du auch entlassen, also nicht aus vom Betzenberg, aber aus diesem Podcast. Ich glaube, das andere steht mir auch gar nicht zu, wenn ich in meinen Vertrag gucke.
Zum Glück nicht, ne?
Das war, ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist besser so. Ich bin ja auch eigentlich Basketballer. Dann, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich hier hochkommen durfte auf den Betzenberg und viel Erfolg.
Dankeschön.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.